Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen Nachmittag. Bei einer weiteren Sendung der Philosophischen Brocken begrüße ich Herbert Rachowitz. Wir haben heute eine Gesprächsrunde über ein Thema, das mit der Lehre zu tun hat, aber auch mit der Technik zu tun hat, nämlich mit, um ein Stichwort dazu zu sagen, der zunehmenden Aktualität und Popularität von Podcasts. Bevor wir dazu kommen, was Podcasts sind, kommen einige Bemerkungen dazu, wie Podcasts in die Universitätslandschaft überhaupt eingedrungen sind und eindringen. Bevor wir das kurz ansprechen, möchte ich aber die Teilnehmer an diesem Rundum-Gespräch vorstellen. Daniel Kubi macht Philosophie.
Ja, also ich bin derzeit ein Doktorand in Geschichte der Philosophie der Wissenschaften und bin eigentlich hier, weil ich ein leidenschaftlicher Podcast-Hörer bin, selbst bis jetzt nicht viel produziert habe, aber durchaus Perspektiven dort sehe, die auch die Audiothek betreffen können.
Wir haben auch einen zweiten leidenschaftlichen Podcast-Hörer, der heißt Marius Basso.
Genau, also ich teile hier Daniels Leidenschaft für Podcasts und bin selbst im Master für Philosophie und interessiere mich eben besonders zum Thema Einsatz neuer Medien in der Lehre, beziehungsweise auch zu bildungsphilosophischen Themen und kann hier vielleicht zur Sendung etwas beitragen, zu pädagogischen Aspekten.
Daniel Schmidt.
Ja, auch Student der Philosophie und sonst auch so technisch ein bisschen involviert in manchen Bereichen.
Ja, und mein Name ist Herbert Rachowitz, wie schon am Anfang angesprochen. Ich fange mit einem Titel an, eines Editorials, das ich gefunden habe in der Vorbereitung dieser Sendung. Überraschenderweise habe ich das gefunden in einem Journal of Marketing for Higher Education. Das hat mich schon ein bisschen skeptisch gemacht, also Marketing und Universitäten kommen hier zusammen in dem ganzen Zeitschriftenkonzept. Und der Titel ist aber noch interessanter und aufsehenerregender. Der heißt nämlich Performing the University as Foolish Institution. Das heißt, die Universität ist eine närrische Institution. Und im Zusammenhang mit Marketing for Higher Education war ich doch recht gespannt, was da drinnen steht, und habe mir als erstes gedacht, okay, kann das heißen, dass wir die Universität als Narretei hinter uns lassen müssen? Das ist aber nicht der Sinn des Artikels gewesen. Er fängt zwar an, er ist übrigens von einem Craig Pritchard, einem Australier, und er fängt an mit einem sehr amüsanten kleinen Seitenhieb auf die Zeremonien, die in den Universitäten noch immer exekutiert werden und die in den USA und in Australien ja noch stärker manifest sind als bei uns. Er spricht also davon, er meint nicht mit Narreteien, dass die Leute sich verkleiden und in heißer Sommerhitze auf einem Rasen mit komischen Hüten und Gowns, also akademischen Gewändern herumgehen. Bei uns gibt es das noch bei den Sponsionen. Jedes Mal bekomme ich einen Lachkrampf, wenn ich die Kollegen verkleidet vorne stehen sehe. Also diese Narretei meint er nicht, sondern er meint das Folgende. Er meint, dass Universitäten immer eine Rolle gehabt haben wie Hofnarren. Und zwar im Hinblick auf der einen Seite im 20. Jahrhundert auf Staatsbudgetierung und Staatsideologien. Das Geld kam vom Staat und die Universitäten haben die Hofnarrenfunktion dem Staat gegenüber erfüllt, wobei Hofnarren eben nicht einfach närrisch sind, sondern dazu dienen, durch Interventionen, die auch kontrovers sind, die Ganzheit des Themas und die Bedeutung auch aus dem Kontrast zum Witz und zur Aggression und zur Ironie die Bedeutung der Institution zu zeigen. Der zweite Punkt ist, dass die Herrschaft sich geändert hat. Das ist nicht mehr der Staat, der hat zu wenig Geld, sondern es ist zunehmend die Wirtschaft, also Corporations, Big Business, dem sich Universitäten zugeordnet fühlen, beginnt damit, dass Universitäten selber schon jetzt aufgebaut sind wie Wirtschaftsunternehmen und Universitäten ihre Hofnarrenfunktion jetzt dem Business gegenüber vollziehen müssen. Dann sagt er, das hat aber keine besonders guten Aussichten, weil das Business mit dieser Art von Dummheit in der Regel nicht viel anfangen kann. Und dann stellt er die interessante Frage, jetzt komme ich zu dem Punkt, warum es für uns hier interessant ist. Vielleicht sind aber die Narren doch klüger, als man glaubt und schaffen es, hier aus ihrer Narrenrolle noch einmal rauszukommen und in eine neue Umgebung zu kommen und sich einen neuen Meister zu finden. Und der neue Meister, der hier möglich ist, am Horizont erscheint, ist etwas, was im Englischen jetzt schon eingebürgert als Open Educational Resources gilt. Das ist OER und ist etwas, was sich in den letzten 5 Jahren zunehmend erweitert und verbreitet hat, ausgehend von Initiativen im MIT zum Beispiel mit der Open Courseware, ausgehend von Connections, einem Konglomerat von US-amerikanischen Universitäten, die ihre Lehrveranstaltungen am Internet frei zur Verfügung stellen, in YouTube, in iTunes University, in den sogenannten MOOCs, das heißt MOOC, Massive Open Online Resources, also MOOCR. Und diese Entwicklung hin zu den offenen Ressourcen wäre etwas, womit Universitäten sich auch entziehen könnten, diesem zunehmenden Druck der Kommerzifizierung. Das ist die neue Form der Närrischheit gegen das Diktat des Geldes, das Craig Pritchard hier anspricht. Und so viel zum Rahmen dessen, was wir hier auch in unserem Bereich sozusagen kennenlernen und worauf wir reagieren mit gewissen Interventionen, über die wir noch weiter reden werden. Zum Beispiel, um dann jetzt die Kurve tatsächlich zu kriegen, zum Beispiel mit Podcasts, also mit der Möglichkeit, multimediale Inhalte über ein Subskriptionssystem aus bestimmten Quellen mehr oder weniger automatisch zu beziehen. Das klingt jetzt sehr abstrakt, vielleicht kann jemand ein bisschen was von den Erfahrungen sagen, von den leidenschaftlichen Podcastern. Wie beschreibt man das ein bisschen volksnäher?
Also ich glaube, ein erster Punkt ist, eine Unterscheidung zu treffen, was Podcast hier bedeutet. Du es gerade in Verbindung mit dem MOOCs gebracht hast, bezieht sich Podcast auf die technische Infrastruktur, wie Podcasts bezogen werden. Das passiert mit sogenannten RSS-Feeds, größtenteils, die ja gerade besonders in den Nachrichten waren, weil RSS-Feeds einen großen Teil dieser Google Reader-Infrastruktur waren. Google Reader hat zugemacht und da war eine große Diskussion darüber, das Ende von RSS-Feeds oder nicht. Es hat sich gezeigt, dass das nicht das Ende ist, sondern dass sich verschiedene Alternativen entwickelt haben. Also RSS-Feed hat nichts insbesondere mit Audio oder Video zu tun, sondern hat erstmal sozusagen mit einer Content-Delivery-Funktion zu tun. Das ist die technische Seite. Im zweiten Sinne hat ein Podcast etwas zu tun mit einem bestimmten Format. Durchaus auch mit einer bestimmten Gemeinschaft von Zuhörern und Produzenten, die etwas auf der einen Seite produzieren und dann für ein Publikum zur Verfügung stellen. Und in diesem zweiten Sinne gibt es einen großen Unterschied zwischen diesen MOOCs und Podcasts. MOOCs sind in dem Sinne ein verlängertes Klassenzimmer oder eine verlängerte Aula, um mit der Uni zu sprechen, und bedeutet eben gerade eine besonders große Anzahl von Personen von einem bestimmten Zielpublikum zu treffen. Das, und insofern richtet sich diese Art von MOOCs auch an ganz traditionellen Formen der Wissensvermittlung, zum Beispiel der Lehrveranstaltung. Ich kenne, glaube ich, kein wirklich anderes Format in MOOCs als Lehrveranstaltung. Ob sie jetzt aufgenommen wird im Rahmen einer tatsächlichen Lehrveranstaltung oder performiert von einem Professor, einer Professorin extra für das Publikum des MOOCs. Zur Frage, wie MOOCs in der Zukunft die Universitätslandschaft verändert werden, da gibt es ja derzeit größere Diskussionen, die zum Teil ein bisschen ins Hysterische gehen, gerade die, in denen MOOCs eine Gefahr sehen, dahingehend, dass einfach die humane Dimension des Austausches innerhalb eines physischen Raumes aufgebrochen wird und wir in einer dystopischen Zukunft sind, in der wir nie mehr eine Universität betreten werden und am Ende unsere Diplome des Doktors machen werden, ohne jemals mit einem anderen Lebewesen.
Ich glaube, es ist in solchen Zusammenhang vielleicht ganz interessant, immer auch einen Blick zu haben auf die Technik, die gerade vor dem liegt, was jetzt als modernste und unausweichliche Technik erscheint. Und ich muss jetzt an dem Punkt daran denken, wo du gesagt hast, Lehrveranstaltungen inszenieren. Die vorherige Technik war unter anderem durchgeführt von einer Firma wie The Teaching Company, DVDs zu produzieren, in denen man Universitätsprofessorinnen in einen Classroom stellt, der offensichtlich gefaked ist, mit einem New England Style von Ledersesseln und Holztäfelung, mit einer künstlich dazugespielten Klatsch-Szenerie und die Professoren dort vor einer offensichtlich zu diesem Zweck als Zuschauer engagierten Leute hingesetzten Gruppe ihre Vorlesungen halten zu lassen und diese Vorlesungen aufzunehmen auf DVD und dafür dann $250 zu verlangen für einen Set niederländische Kunst oder sowas. Das ist mir auch deswegen jetzt eingefallen, weil das enthält noch für den Rest der Bevölkerung, die nicht an den Universitäten ist, den Flair von Lokalität. Es ist bei der Teaching Company wird mitgeliefert, das Gefühl, du bist auch dabei in einer Aufnahme der besonderen Art einer Lehrveranstaltung, die keine Lehrveranstaltung ist. Und um was mit MOOCs passiert, richtig einschätzen zu können, muss man sich auch klar machen, was da für ein enormer Sprung stattfindet, wenn du ganz einfach da drin sitzt. Du könntest sozusagen mit der Kamera da drin sitzen und nimmst das auf, was der Professor sagt. Da ist kein Fake mehr, das ist Real Life. Ja? Das ist Reality TV in einer gewissen Art und Weise, was da passiert. Damit hat sozusagen eine gewisse Liebenswürdigkeit des akademischen Lebens nicht mehr so sehr die Chance. Das ist keine kontrollierte Umgebung mehr, sondern es ist ein Einstieg in das wirkliche Lernen, was natürlich auch ein extra Thrill macht. Du, wie du sagst, verlängertes Klassenzimmer, so wie die richtigen Klassenzimmer, aber das ist jetzt der nächste Punkt und da ist es, glaube ich, eben mit dem Internet und mit den neuen Distributionsformen sehr wichtig. Das ist der Grund, warum RSS wichtig ist, weil wir das nicht mehr auf DVD haben, sondern weil wir das in komprimierten Videoformaten über die ganze Welt hin verstreuen können und das Ganze gratis.
Ich würde da gerne was hinzufügen und hätte auch eine Frage an euch. Denn für mich als Nutzer gibt es doch einen wesentlichen Unterschied zwischen MOOCs und Podcasts. Für mich als Nutzer habe ich die Erfahrung gemacht, dass Podcasts in der Regel einfach Audio- und Videomaterialien sind, die mir zur Verfügung gestellt werden, ohne jede Form von Leitfaden, wie ich mich durcharbeiten soll, beziehungsweise auch ohne jede Form von Verbindlichkeitsstruktur. Das heißt, ich kann mir etwas anhören oder auch nicht. Und es liegt an mir, auch eine sinnvolle Reihenfolge herauszuarbeiten, wie ich mich durch die Materialien durcharbeite, während die MOOCs dagegen in der Regel zwar Podcast-Gebrauch machen, also es werden Audio-Video-Materialien verwendet, allerdings werden die eingebettet in bestimmte Online-Strukturen, die Soziales zusammen fördern. Es gibt auch bestimmte Verpflichtungsformen, also wenn ich an Coursera.org denke beispielsweise, kann man sich für Kurse anmelden. Man kann zwar auch nur passiv zuhören und zusehen, allerdings gibt es auch die Möglichkeit, sich freiwillig zu verpflichten, also freiwillig beispielsweise einen bestimmten Kurs in einem bestimmten Tempo durchzuarbeiten. Man hat dann gewisse Freiheiten, wann man damit beginnt, aber es gibt auch Deadlines, die, wenn man sie nicht einhält, einem den Zugang dann zu dem Kurs verwehren, was dann doch wieder auch an das klassische Klassenzimmer erinnert, wo es einfach nicht nur einen Vortrag gibt, sondern auch eine bestimmte Art des Umgehens mit den Inhalten, bestimmte Formen von Verpflichtungen, die einfach didaktisch sinnvoll sind. Und da sehe ich als Nutzer zumindest einen wesentlichen Unterschied zwischen MOOCs und das, was zum Beispiel bei iTunes U angeboten wird, ein Podcast-Angebot, weil ich bei den MOOCs in eine soziale Struktur hineingeworfen werde mit anderen gemeinsam und ich auch Vorgaben habe, die für mich hilfreich sein können, wie ich mich durch die Inhalte arbeiten kann, sodass ich auch wirklich was mitnehme und nicht einfach nur zuhöre und nichts dabei verstehe.
Vielleicht könnte man dazu noch sagen, dass ich mich früher gefragt habe, warum viele der Vorlesungen, die die Audiothek angeboten hat, nicht nur zum Download verfügbar waren, sondern auch im Streaming. Und da habe ich mir immer gedacht, warum sollte sich jemand um 8 Uhr morgens, wenn die Vorlesung anfängt, vielleicht zwar nicht in ein Klassenzimmer gehen, aber trotzdem aufstehen, sich den Kaffee zu Hause machen und sich dann da hinsetzen und tatsächlich wie in einem verlängerten Klassenzimmer zur selben Uhrzeit sich das anhören. Tatsächlich war das aber die Unterscheidung, die du gemacht hast, auch so einen Unterschied. Das heißt, das Format des MOOCs als Lehrveranstaltung bedeutet zum Beispiel eine bestimmte Art der Attention gegenüber den Inhalten, die das Format des Podcasts landläufig nicht erlaubt. So würde ich sagen, würde ich mir schwerlich eine Vorlesung in einem MOOC während des Joggings anhören, während das sehr wohl im Fall des Podcasts der Fall wäre. Also wir sehen da, dass es wird zu verschiedenen Zwecken verwendet. Diese verschiedenen Zwecke haben wiederum eine Folge auf das Nutzerverhalten. Das Interessante ist jetzt, wird diese Form des Podcasts, die nicht an Lehrveranstaltungen sich entwickelt hat, in irgendeiner Weise Integration finden innerhalb eines universitären Settings?
Ja, das würde ich auch gerne aufgreifen und möchte auf eine ganz spezielle Situation auch hinweisen. Also die Atomisierung von Lehrinhalten durch in Wirklichkeit Vorlesungsdokumentation, nicht? Wenn man es weniger großartig anspricht, ist das, was Podcasts sind, in weiter Verbreitung Vorlesungsdokumentation. Irgendwann hat das stattgefunden und du kannst es jetzt auch anschauen. Sind eigentlich so ein bisschen so wie sozusagen Fotos. Ja? Fotos vom Urlaub sind Schnappschüsse von sozusagen kleinen Szenen, die man dann zusammensetzen kann oder nicht. Fotos kann man hin und her, schieben. Sind es keine Fotos, sondern Clips. Das sind halt 1,5-Stunden-Clips, wenn es bei Vorlesungen ist, aber die können auch falsch nummeriert sein, die können durcheinander kommen, die nimmt man so, wie man es braucht. Jetzt ist das, was der Mario angesprochen hat, schon an der Stelle interessant, wo man sagt, Vorlesungen sind aber nicht einfach Fotos, die man durcheinander schieben kann, sondern die haben eine Abfolge zum Beispiel, die haben eine innere Struktur. Die innere Struktur der Vorlesung geht einfach verloren, wenn man 12 Podcast-Files hat und eins gerade versehentlich gelöscht hat oder sowas. Ja? Also die Verbindlichkeit fehlt. Es ist ein starker Charakter von Keybits oder von sich da mal was besorgen, ohne dass man unterliegt der inneren Sachgesetzlichkeit. Und die MOOCs werden jetzt der Weg, diese Sachgesetzlichkeit und Verbindlichkeit wieder einzubringen. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, der mich an dieser Stelle sehr beschäftigt. Wie ist Verbindlichkeit im Digitalkommunikationsnetzwerkzusammenhang umzusetzen? Eine der Antworten, die erste Antwort, die an der Stelle kommt, ist die, es ist eine Frage der Architektur. Es ist eine Frage der Programmierung. Es ist eine Frage, welches System du verwendest. Das heißt, du kannst hier nicht damit operieren, dass du sagst, und ich appelliere jetzt an die Studierenden, dass sie 2 nach 1 und 3 nach 2 machen, sondern wenn diese Verbindlichkeit, die du da im Auge hast, wirklich realisiert werden muss, dann ist es so, du kriegst die Lection 2 nur, wenn du genügend Antworten gemacht hast, die zeigen, dass du Lection 1 beherrschst. Und das ist erstens ein bisschen schockierend, weil man sieht, wie Verbindlichkeit in dem Zusammenhang keine persönliche Kategorie ist, sondern etwas, was maschinell eingeklagt wird, sozusagen. Und zweitens noch, erschreckender für mich eigentlich, die Maschinen, mit denen du das unterstützt, die gehören ja jemandem oder die sind ja von jemandem lizenziert. Das ist ja, um so etwas machen zu können, reicht das Web nicht, sondern du brauchst eine andere Form von Organisationsstruktur. Eine der bekannten Organisationsstrukturen sind Apps diesbezüglich. Nicht? Apps haben eine Struktur, die nicht so wie das Web ist. Da kann jemand programmierend eingreifen. Und an der Stelle, da will ich jetzt sozusagen hinauskommen, darauf hin, dass dein Plädoyer für größere Verbindlichkeit einen auch mit der Frage konfrontiert, wem unterwerfe ich mich durch die Umsetzung dieser größeren Verbindlichkeit. Ne?
Also, du meinst jetzt Firmen, oder?
Firmen, ja. Ganz einfach Firmen, die das, weil das ist das Nächste, was man sagen muss, das ist nicht etwas, womit Universitäten sich beschäftigen, weil Universitäten haben das jede Zeit. Die haben die Macht der Notengebung, die haben die Macht dessen zu sagen, wenn du 3-mal nicht im Seminar warst, dann wirst du keine Note kriegen, dann hast du die ersten 3 Stunden auch verloren. Das heißt, die haben sehr konkrete körperliche Druckmittel, eine solche Verbindlichkeit einzuklagen. Das heißt, von den Universitäten ist das im Prinzip nicht zu erwarten, dass die sich Gedanken darüber machen, was mit ihren Inhalten passiert, wenn der Rest der Welt sie hat. Ja? Da ist aber noch immer interessant ist, auch wenn der Rest der Welt das hat, so etwas zu kriegen, ist dieser Verbindlichkeitsfaktor, den umzusetzen, fällt den Institutionen zu, und das sind Firmen, die sozusagen daraus Geld machen können, die Geld investieren und daraus Geld machen können. Und die zum Beispiel, und das wir haben es jetzt von der einen Seite angesehen, von der Seite der aufgeprägten Verbindlichkeit. Man kann es ja von der anderen Seite auch sagen, um es mehr positiver zu sagen, auch von der Seite der leichten Zugänglichkeit natürlich, weil die Universitäten, um dasselbe noch einmal zu spielen, die Universitäten haben ihre Existenz dadurch, dass die Leute, die Studierenden dort sitzen und herkommen. Ja? Und man kann sie ein bisschen unterstützen durch digitale Hilfsmittel. Ja? Die Universitäten haben bis auf Fernuniversitäten und so nicht primär das Interesse, ihre Lehrinhalte in die ganze Welt zu verteilen. Aber Firmen, und da ist Apple sehr, sehr früh und extrem effektiv eingestiegen in die Debatte, Firmen haben herausgefunden, dass man durch die massive Online-Verbreitung von solchen Materialien selbst Geld machen kann. Geld machen kann und für sich selber auch die nötige Aufmerksamkeit erzeugen. Und damit rentieren sich dann die Investitionen, die eine solche Firma macht. Und damit gibt es aber natürlich ein gewisses Spannungsverhältnis.
Also, wenn ich jetzt das richtig sehe, kann ich mich erinnern, dass Coursera ja zusätzlich so Diplome oder so genau. Zertifikate anbietet.
Genau, ja.
Das heißt, wenn ich mich dort einschreibe, kriege ich und den Kurs brav fertig mache, kriege ich ein Zertifikat. Was mehr oder weniger wahrscheinlich wieder interessant ist, also wenn man jetzt an die ganzen Sachen denkt, wie das in der IT gelaufen ist, wo es Zertifikate für alles Mögliche gibt, dann ist das irgendwie so die Ausrichtung, man besorgt sich dieses Zertifikat, schärft sein Profil im Berufsleben dadurch.
Also ich muss sagen, als Lernender, ich weiß jetzt nicht, was die genaue Motivation in Coursera war, der Einführung der Zertifikate, aber ich muss als Lernender sagen, für mich hätten sie allein schon symbolisch einen Wert. Wenn ich sehe, dass ich mich mit einem bestimmten Themenbereich auseinandergesetzt habe und dann quasi auch vom Gegenüber, das in dem Fall halt in einer Maschine ist, ein positives Feedback dazu habe, dass ich mit beruhigtem Gewissen einen Lernraum verlassen kann, weil ich doch über bestimmte Grundkenntnisse verfüge, zumindest was die Multiple-Choice-Tests aussagen, und einen anderen Lernbereich betreten kann. Also für mich hat es ein persönliches Moment der Befreiung, was auch in Lehrveranstaltungen oft geschieht mit der Abschlussprüfung, die für mich nicht nur die Funktion hat, hier abzuprüfen, ob jemand bestimmte Kompetenzen tatsächlich objektiv auch ob er über diese verfügt, was natürlich oft schwierig ist, gerade im Bereich der Philosophie, sondern für mich hat es den persönlichen Wert, dass eine Abschlussprüfung unabhängig davon, wie objektiv das Ergebnis jetzt auch ist, doch auch ein gewisser Schlussstrich ist, wo ich sagen kann, ich kann hier mit beruhigtem Gewissen, Daniel hat von Attention gesprochen, meine Attention, ich würde vielleicht von Commitment sprechen, ich kann mein vorübergehendes Commitment, dass ich den Inhalten der Vorlesung gegenüber gewidmet habe, aufheben und kann mich wieder anderen Dingen widmen. Denn wir alle kennen vielleicht das Problem, dass wenn zu viel Attention und zu viel Commitment entsteht, wir lernunfähig werden, weil wir dann das Gefühl haben, wir müssten den Ansprüchen aller, die uns umgeben, gerecht werden. Oder man müsste alles wissen, alles lernen, jedem gerecht werden. Und das führt dann häufig vielleicht auch zu Lernängsten und zu Lernblockaden. Also für mich hat eben das, um zusammenzufassen, diese Zertifikate in Coursera haben vielleicht was Spielerisches, vielleicht auch was psychologisch Befreiendes, zu wissen, gut, ich habe jetzt einen Lernraum betreten und mit diesem Abschluss kann ich den symbolisch auch wieder verlassen und mich wieder einem neuen Lernraum widmen und ein neues Commitment aufbauen. Ich weiß allerdings nicht, inwiefern wirklich dies die Motivation war, diese Zertifikate, die an sich auch keinen wirklichen Wert am Arbeitsmarkt haben, einzuführen.
Zumindest momentan nicht. Also.
Da besteht ja schon die Frage, wie in anderen Bereichen das schon passiert ist, wenn ich jetzt zum Beispiel einen völlig anderen Bereich denke, der aber in dem Analoges passiert ist, der Journalismus. Da entstehen auf einmal neue Entitäten, die nichts mit traditionellen Medienverlagen zu tun haben und die dann auf einmal ein Angebot geben, was auf einmal dem journalistischen Konkurrenz macht und wo dann das, was früher als Konsum journalistischer Produkte angesehen wurde, auf einmal von völlig neuen Entitäten produziert wird.
Du sprichst über Blogs.
Zum Beispiel. Ja. In dem Fall ist es so, dass wir Entitäten haben, die jetzt keine Unis sind, die auf einmal anfangen, Zertifikate auszugeben, die erstmal nicht innerhalb eines rechtlichen Rahmens genauer definiert sind, und das, wo aus dem Grund sich Unis auch erstmal keine besondere Angst zu haben brauchen, dass jetzt auf einmal eine Person sich nicht mehr bei Universität Wien einschreibt, sondern bei Coursera. Das dürfte aber erst der Anfang sein. Also ich sehe da durchaus eine Möglichkeit, dass sich Institutionen, die erstmal nicht zu den klassischen Bildungsinstitutionen zählen, da Aufschwung bekommen. Und da, glaube ich, wird es von Seiten der Universitäten ein Interesse geben, nicht diesen Zug zu verlieren, sondern je nachdem, in welchen Machtverhältnissen da dann da bereits stehen, entweder Teile der Akquisition von diesen Zertifikaten auf solche Online-Medien outsourcen, könnte man sagen. Oder aber, es wird wahrscheinlich aber in rechtlichen Wege passieren, dass einfach diese Online-Medien zu keine gültigen Zertifikaten, Abschlüssen kommen werden.
Ich glaube, diese Perspektive ist sehr wichtig im Auge zu behalten. Nehmen wir es im Bereich der Medizin zum Beispiel. Der Staat bildet Medizinerinnen aus, aber das Medizinwesen ist sozusagen gekennzeichnet dadurch, dass die Ärztekammer Ärztinnen und Ärzte akkreditieren muss, mehr oder weniger, und an der Stelle hat sie ein Monopol. So wie die Notare, Mediziner, die Ziviltechniker möglicherweise auch. Und in all diesen Fällen hat man eine zivile Institution, die Ärztekammer, das Notariat, aber es gibt eine Notariatskammer, und die haben natürlich Macht. Die haben Macht, weil sie die Akkreditierung beherrschen. Und in einem ähnlichen Sinn haben Universitäten Macht, weil sie das Recht zur Vergabe von akademischen Graden haben. Und die Vergabe von akademischen Graden beeinflusst in bestimmten Bereichen die Höhe des Gehalts oder was auch. Und die Politik der Podcasts, in die wir da jetzt hineingeraten in der Diskussion, die besteht nun wirklich darin, dass diese Akkreditierungsmacht sich ein wenig verflüchtigt an bestimmten Stellen. Und das ist eigentlich die Pointe dieses zusätzlichen Zertifikatswesens, nicht? Das wird ganz einfach etwas unscharf. Du hast den IT-Bereich angesprochen. Ein Microsoft-licensed Software-Ingenieur, der ist nicht auf eine Universität gegangen, sondern der hat einen Kurs bei Microsoft gemacht. Nicht? In der Psychologie ist es auch nicht so anders. Psychoanalytikerin wirst du, weil die jeweilige Berufsvereinigung dich akkreditiert, und dann kannst du erst deinen Beruf machen. Also sowas gibt es schon in vieler Hinsicht. Wenn die Universitäten jetzt also sich öffnen, aber wenn diese Open Resources jetzt diffundieren, dann gibt es den Begriff, den haben ja manche schon gehört, Edupunks, nicht? Warum soll man uns nicht punkartig dienen an diesen vorhandenen Ressourcen und uns unsere Universitätserziehung auf eigene Verantwortung zusammenstellen?
Also ich glaube, die Frage ist eher, ob das zukünftig für Berufe interessant ist, liegt an den Firmen, ob sie das akzeptieren, ob sie das wollen, ob sie das annehmen. Wenn das keine Firma annimmt, dann wird es so bleiben, wie du gesagt hast, in Richtung für die einzelne Person etwas, dass er sich sagt, okay, ich habe das jetzt geschafft, ich habe das abgeschlossen. Ab dem Zeitpunkt, wo Firmen beginnen zu sagen, oder besser gesagt in ihren Bewerbungen schreiben, Kurs so und so vorausgesetzt oder von Vorteil, ab dem Zeitpunkt ist es eine relevante Tatsache für Leute, solche Sachen auch wirklich zu machen. Und ab dem Zeitpunkt ist dann auch die Frage, ob dann dafür Kosten entstehen.
Also man kann das auch noch von einer anderen Seite betrachten, die jetzt sehr antiquiert klingen mag, nämlich dass irgendwo neben diesem Begriff Lehre auch noch eine Forschung angesiedelt ist. Und das, was wir jetzt die ganze Zeit besprechen, ist ja der Teil der Lehre. Ich sehe bei Coursera noch keine Forschungsinstitutionen, die dahinter oder damit verbunden arbeiten. Das wird allerdings die große Frage. Also es ist ja in Europa nicht üblich, aber im angelsächsischen Raum durchaus üblich, dass man Teaching Colleges hat. Also es gibt durchaus einen Teil der Bildungsinstitutionen, die hauptsächlich der Lehre dienen. Und da kann man sich so etwas durchaus vorstellen. Dass das allerdings konkurrieren kann mit weiteren Verständnis von Akademie und Universität als einem Zusammenspiel zwischen Lehre und Forschung halte ich in dem gegebenen Rahmen für sehr, sehr fraglich.
Aber die politische Entscheidung und Entwicklung geht tatsächlich darauf hin, dass Universitäten, um ihre Besonderheit herausarbeiten zu können und so, mit einem Begriff wie forschungsgeleitete Lehre operieren. Dieser Terminus, den man zunehmend hört, erklärt sich genau aus dem Zusammenhang, den der Daniel jetzt hier anspricht, nämlich, dass wir etwas haben, was die anderen nicht haben. Wir jetzt also Universitäten. Ja? Und wenn wir das bewahren wollen, was die Universitäten sind, dann müssen wir die Lehre forschungsgeleitet betrachten. Und dann ist natürlich die nächste Frage, wie steht es mit dem Forschungsgeleitet und dem Podcast zusammen? So wie wir das dargestellt haben, scheint es ja erst einmal einigermaßen auseinander zu gehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Mario da Vorstellungen hat, wie Forschung und Podcast doch etwas zu tun haben miteinander.
Also ich sehe da eigentlich keinen Widerspruch oder nichts Ausschließendes. Wir waren ja auch an der Philosophie als Studierende damit beschäftigt, auch Kongresse beispielsweise aufzuzeichnen und öffentlich zugänglich zu machen. Und ich als Student habe damals darin den großen Vorteil gesehen, dass man als jemand, der gerade eine Universität betritt, hier Anteil haben konnte an aktuellen Forschungsprozessen, am Stand der Forschung und auch Kontakt aufnehmen konnte mit Lehrenden eben aus ganz Europa oder teilweise auch aus der ganzen Welt, die gerade in einem spezifischen Problem forschen, das für einen selbst interessant sein kann. Das ist wirklich eigentlich hier ein großer Gewinn gegenüber noch vor 10 Jahren, wenn ich zum Beispiel daran denke, dass man damals als Student, der gerade die Universität betritt, zunächst mal einige Jahre des Sozialisationsprozesses durchlaufen musste, ehe man überhaupt einen wirklichen Zugang hatte zum aktuellen Forschungsstand, womit ich natürlich meine, natürlich liegen die Texte vor und jeder kann es lesen, allerdings in der Regel versteht es halt eben noch niemand, wenn man gerade Studienanfänger ist. Die Kongresse hatten doch teilweise den Vorteil, es waren Vorträge, die generell orientierender sind und nachvollziehbarer sind und auch allgemein gehaltener sind als die Fachpublikationen und haben es Studierenden erlaubt, hier relativ einfach einen Zugang zu bekommen zum aktuellen Stand der Forschung, der damit eben transparenter gemacht wurde. Also ich sehe hier...
Also ich bringe jetzt da mal was anderes, was ein bisschen in eine andere Richtung geht, aber auch in den Bereich Podcast und Forschung rein. Ich habe im vergangenen Semester, im vergangenen Studienjahr eigentlich, ein Podcast für Philosophie-Seminar angeboten. Und dabei bin ich vor der Frage gestanden, welche Podcasts sollen das jetzt sein? Ja? Wie passen die zusammen in das, was in einem Philosophieinstitut passiert? Und da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Möglichkeiten, auch wenn man schaut, was es schon gibt, hauptsächlich im angloamerikanischen Bereich. Da gibt es Gespräche zwischen Philosophen und Philosophinnen über Philosophen in einem zivilen und hohen Niveau. Dann gibt es populäre wissenschaftliche Sendungen, Rätsel, Philosophie in Kurzfassung. Dann gibt es Podcasts über Forschungsprojekte. Das ist eigentlich das, was vom Typus her hauptsächlich vorgesehen wird. Zu schweigen jetzt von Lehrveranstaltungen, die dokumentiert werden. Und nach diesem Muster hätte ich mir gedacht, würden die Podcasts aus dem Institut für Philosophie halt so aussehen, dass man zum Beispiel Interviews mit Leuten macht, die hier unterrichten, möglicherweise repräsentativ in den verschiedenen Forschungsbereichen, vielleicht Gespräche zwischen Studierenden und den Professoren und so ähnlicher. Und das hat mir aber alles nicht so wirklich gefallen und das schien mir so, dass ein neues Medium mit dem akademischen Alltag, den Gepflogenheiten halt irgendwie zusammengebracht wird, ein bisschen so wie die Teaching Company. Und worauf ich dann gekommen bin, und das, ich würde euch jetzt gerne fragen, was ihr darüber sagt, ja, worauf ich gekommen bin, war das Folgende: Ich habe den Leuten gesagt, ihr habt eine Kamera, marschiert eine Woche durch Wien, nehmt etwas auf und dann schreibt einen Text dazu, der etwas darüber sagt, was euch interessiert und der mit dem, was ihr da aufgenommen habt, zusammenpasst. Und das Ganze soll 5 Minuten dauern. Worte und Bilder in gedanklichen Zusammenhang als eine Intervention zur Bearbeitung eines selbstgestellten Themas, das sich so ansprechen lässt, dass man dazu diese Materialien hat. Jetzt ist die Frage, ob das Forschung ist, ob das irgendwie wissenschaftlich ist, was, oder ob das nicht ein bisschen ein sich verabschieden in, zum Beispiel in die Subjektivität ist. Ne?
Naja, die Frage ist natürlich ein bisschen, wie das gemacht wird. So wie du es jetzt erzählt hast, war sozusagen eigentlich keine Zielsetzung vorhanden. Außer sozusagen das, was zu tun ist, aber wie das gefühlt wird, liegt hauptsächlich in der Hand jedes Einzelnen.
Ja, ja.
Insofern das Seminar Podcast und Philosophie gewidmet war, ist dann natürlich die Frage, inwiefern nicht so eine Aufgabe sich eher darin gestellt eben würde, versuchen, philosophische Inhalte in einem Podcast-Format.
Ja, ich wollte das mal offen lassen. Ich sage mal zwei Sachen, eine Sache in zwei Beispielen, die beide ziemlich interessant waren und eigentlich gelungen sind. Masse und Macht von Canetti. Ausschnitte aus Masse und Macht zusammen mit Bildern aus einem City-Marathon, wobei der City-Marathon dann ausgebaut wird auch zu Bildern einer Truppenparade und einer Form von Flashmob, die auch noch zuckt und so ähnlich. Und an der Stelle mit zum Teil selbst gewählten Aufnahmen, zum Teil im Zusammenhang mit Mashup, mit Bildmaterial, das halt aus YouTube kommt, eine visuelle Verdichtung des Massencharakters verbunden mit einem klassischen Text über Macht, der dann auch noch ein, zwei Pointen enthält, die genau hinpassen. Oder das Zweite, was jemand gemacht hat, eine Kollegin, was heißt Denken? Erste Seite der Vorlesung von Martin Heidegger. Eine Aulandschaft in friedlicher Besinnlichkeit, durchschnitten von Aufnahmen in der U-Bahn-Station, in der er dann die Frage illustriert wird, sind wir schon so weit zu denken und worin besteht unser Denken? Also den Kontrast zwischen dem mehr ruralen, besinnlichen Ton von Heidegger und der Technik, die wir mittlerweile haben und mit der wir dieses Thema auch selber noch artikulieren. Also das sind zum Beispiel, da würde ich jetzt sagen, dass das, um es mal keck zu sagen, studentische Forschung ist. Ja? Studentische Forschung, die sich jetzt nicht auf Husserl oder Adorno bezieht und die Texte studiert, was ich überhaupt nicht leugnen will als eine sinnvolle Art und Weise. Studentische Forschung, die zum Beispiel daran ansetzt, dass viele Leute heutzutage Videokameras haben, das ist Teil ihres gewöhnlichen Outfits, und jetzt mit den Produkten der Videokamera anfangen, philosophische Themen sich selber zu erschließen.
Was mir noch nicht unmittelbar einleuchtet, ist jetzt, warum gerade Videokamera und nicht Blatt Papier und Bleistift? Was war da dein Hintergedanke?
Also das ist ganz, ganz richtig natürlich. Der Standard ist nach wie vor ein Bleistift. Ich kann dir schon sagen, was im Hintergrund dabei gewesen ist. Das ist meine sozusagen ständig empfindlicher werdende Auffassung davon, dass das, was an den Universitäten passiert, massiv in der Sprache der Werbung dokumentiert und fortgepflanzt wird. Also um eine Sache zu sagen, eine vollkommen ernüchternde Aktion der Öffentlichkeitsarbeit der Universität Wien ist die Gehirnschmalz-Aktion. Ne? Gehirnschmalz seit 500 Jahren oder sowas, ein großes Plakat mit einem Gehirn. Ja? Das ist genau das, was man sich einfallen lässt für Sandoz oder für Nescafé oder für Waldviertler Gehirnschmalz Trademark oder sowas ähnliches. Und die Universität Wien zur Vorbereitung der 650-Jahr-Feier produziert jetzt Plakate mit Gehirnschmalz. Ja. Ein anderer Punkt ist der Imagefilm der Universität Wien, der notwendig geworden ist, erscheint es, und der mit dem gesamten Instrumentarium, Bildinstrumentarium der Werbung halt einfach operiert. Und der Hintergedanke, das ist nicht mit dem Blatt Papier und dem Bleistift zu machen, ist, dass ich mir wünschen würde, dass Studierende an der Universität auch die Möglichkeit haben, mit Bildern anders umzugehen. Ja, also wenn sie sozusagen die Leute an die Unis kommen hierher, weil sie hier natürlich schon mit Büchern und mit gesprochenem Wort operieren, aber unter dem Zeichen eines Bildregimes. Und dieses Bildregime wird ihnen auferlegt, und in der Philosophie reden wir viel über Bilder, aber wir greifen nicht ein in die Art und Weise, welche Bilder uns verordnet werden. Und daher kam die Idee, in der Philosophie sozusagen so ein bisschen eine Selbstverteidigung, oder nicht einmal Selbstverteidigung, sondern auch nur die Dimension dessen, dass man da etwas tun kann und was man damit tun kann, in die Philosophie mit reinzunehmen.
Also dieser Blickwinkel macht mehr Sinn. Nur diese Motivation würde man nicht erraten, wenn du einem sagst, dass das Philosophie- und Podcast-Seminar war. Das war, glaube ich, jetzt ein bisschen die neuere Information, die du dazugegeben hast. Da geht es ja eher um Hinterfragung der eine medientechnische Hinterfragung der Weisen, wie sich Universitäten heute performieren im öffentlichen Raum. Und da würde ich tatsächlich sagen,
so wie du es jetzt sagst, ist es, glaube ich, hilfreich, weil wenn man sagt medientechnische Hinterfragung, da friert einem ja auch irgendwo schon das Gesicht ein. Ja? Also medientechnisch zu hinterfragen, Aufgabe der Reflexion, nicht an der Oberfläche kleben, nachdenken, kritisieren, diskutieren, das ist etwas, was wir halbwegs gelernt haben und halbwegs kennen. Und die Podcast-Perspektive, die mich gereizt hat an der Stelle, ist eben zu sagen, nein, wir hinterfragen das nicht. Ich habe das jetzt natürlich gesagt als Hinterfragen, aber nein, wir machen was anderes und wir machen das dagegen. Wir machen das schon dagegen oder daneben. Man kann sich dem nicht entziehen, klarerweise, aber man kann, gibt es ein Leben daneben, neben dieser Art von Darstellung. Und das hat einen Faktor, der mehr ist als Kritik. Und das ist das, was mich beim Podcast eben interessiert und fasziniert, weil ich steige sozusagen von der Kritik auf die technische Verteilung über und sehe Chancen in dieser Art Technik, die ich in der einfachen Kritik nicht hätte.
Da kriegen wir die Kurve wieder, denn dann wird die Frage so gestellt: Podcast wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt, von Unternehmen, Universitäten, wie wir gesehen haben, durchaus als ein PR-Instrument. Und nun kann ich mir vorstellen, dass die Universitätsleitung neben von einem PR-Berater nun erfährt, dass es neben Blogs jetzt auch noch Podcasts gibt und dass doch vielleicht die Kanzlerin ja auch schon auf YouTube in Deutschland so etwas wöchentlich auf YouTube macht. Und warum können wir jetzt nicht eine Ansprache von dem Rektor jede Woche haben, der uns über RSS-Feed über die neuesten Informationen der Universität Wien informiert? Und da ist es natürlich, auf der Ebene ist es natürlich verständlich, dass Podcast hier erstmal ein neutraler Begriff ist, insofern ein neutraler Begriff, nicht weil er nicht verschieden besetzt werden kann, sondern weil Podcast in diesem Bereich erstmal nichts sagt. Da muss man genau hinschauen, wie wird es überhaupt eingesetzt. Und wenn du die Analogie ziehst zwischen wie präsentiert sich die Uni und einer alternativen Möglichkeit, wie die Studierenden die Uni auch durch ihre Erfahrung präsentieren können, da kann man sich natürlich auch fragen, wie kann das Podcast eine Perspektive von der Uni bieten, die von den Angehörigen der Uni gemacht werden, die aber vielleicht nicht dem entspricht, wie es ein PR-Berater suggerieren würde, dass es der Rektor macht.
Und für mich, durch das, was du sagst, kommt die Erinnerung an eine Entwicklung, die im Internet ja jetzt mehrfach schon zu betrachten war in den letzten 20 Jahren, nämlich, dass das Internet eine sehr, sehr zweischneidige Sache ist, als etwas, was hohe Individualität ermöglicht. Das heißt, man kann ohne viel Geld und eher als Anfänger und eher keck solche Alternativansätze machen. Aber man soll sich nicht belügen darüber, dass ziemlich nahe dran und ziemlich rasch danach eine massive technische, finanzielle und internationale Mafia, kann man sagen, oder sozusagen einfach betriebswirtschaftlich nahe Monopolstellung aufgebaut wird, die dasselbe machen, sodass man Angst bekommt bzw. deklassiert wird. Also die Logik der Deklassierung, einerseits die Logik der Deklassierung der Hierarchien, die es einem möglich macht, individuell aktiv zu sein, was anderes zu machen, aber dann diese Deklassierung wird selbst wieder deklassiert durch die viel mächtigeren und unüberwindlichen Einflüsse, die im Web 2.0 jetzt mittlerweile auch schon herrschen. Ne? Und wahrscheinlich wird man mit dieser Zwiespaltigkeit leben müssen.